Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Fast 2 Millionen Kinder in Deutschland sind übergewichtig und fast die Hälfte davon ist adipös, also fettleibig. Fast die Hälfte. Also ich muss sagen, ich bin wirklich geschockt. Klar habe ich gemerkt, dass in den letzten 20 Jahren die Anzahl der übergewichtigen Kinder immer mehr zunimmt. Aber wenn man mal so die Fakten und die Zahlen hier so schwarz auf weiß hat, dann ist das schon heftig. Und der Trend, der geht ganz klar nach oben. Ich bin Martin Hoffmann und heute reden wir über Adipositas bei Kindern. Über die Folgen, aber natürlich auch vor allem über das, was getan werden kann. Als ich so 11, 12 Jahre alt war, so kurz vor der Pubertät, hatte ich auch ein paar Kilos zu viel. Also ich war jetzt nicht adipös oder so, aber ich hatte ja deutlich mehr als das Idealgewicht. Und ich weiß genau, wie schwer das ist, so den Alltag zu bestreiten. Du bekommst ja permanent den Spiegel vorgehalten. Heute nochmal deutlich mehr durch Social Media als zu der Zeit, als ich jung war. Kinder können manchmal echt fies sein und dass da viele mit Mobbing und Depressionen zu kämpfen haben, ist wirklich nicht verwunderlich. Mal von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes ganz zu schweigen. Auch wenn es schwierig ist, den Trend umzudrehen, meiner Meinung nach ist es nicht unmöglich. Um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sollte wirklich früh gehandelt werden. Aufklärung ist da extrem wichtig. Deswegen heute die Fragen, was bedeutet gesunde Ernährung für Kinder und warum ist Bewegung so wichtig? Ich habe wirklich viele Fragen zu dem Thema. Um alles rund um die Ernährung zu besprechen, treffe ich mich mit Professor Dr. Martin Wabitsch. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Uniklinik in Ulm und forscht unter anderem zur Regulation von Wachstum und Gewicht bei Kindern und Jugendlichen, zu Typ-1-Diabetes und zu innovativen, individualisierten Therapien bei Adipositas und Diabetes. Bevor ich aber nach Ulm fahre, geht's für mich ans Karlsruher Institut für Technologie. Am KIT bin ich mit Professor Alexander Woll verabredet. Er leitet das Institut für Sport und Sportwissenschaft und untersucht dort seit über 20 Jahren die Alltagsaktivität von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 17 Jahren. Das sind also beides absolute Experten auf ihrem Gebiet. Ich bin gerade in Karlsruhe angekommen und an der Pforte des KITs hat auch alles geklappt. Man kann hier natürlich nicht einfach so reinfahren, aber der Assistent von Professor Woll hat alles organisiert. Jetzt von der Anmeldung bis zum Parken, wirklich direkt vom Sportwissenschaftlichen Institut. Wir haben da das Rundum-Sorglos-Paket bekommen. Schon mal danke dafür. Und Professor Woll meinte, ich kann einfach zu ihm ins Büro kommen, Raum 217. Und jetzt muss ich nur mal gucken, da vorne, ja, da ist ein Schwimmbad, da sehe ich ein Saunaschild, da geht's rein ins Institut. So, ich bin jetzt gerade im 2. Stock angekommen. Der Aufzug wird gerade repariert, aber kein Problem. Es geht ja auch um mehr Bewegung. Jetzt muss ich mal kurz schauen. 217, da sind wir. Hallo, Herr Woll.
Hallo. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind mit Ihrem Team.
Ja, freut mich. Und dann bauen wir hier kurz auf und
ja,
dann...
Ja, gerne, gerne. Und dann sprechen wir über die Zukunft von Kindern und Jugendlichen in Deutschland.
So machen wir das. Dankeschön. Herr Professor Woll, ab wann spricht man eigentlich bei Kindern medizinisch gesehen jetzt von Übergewicht und wo ist da die Abgrenzung zu Adipositas?
Ja, also Übergewicht, da haben wir die Normtabellen von Kronmeier-Hauschild, die beruhen auf einer großen Studie, einer bundesweiten Studie und das sind 10% normwerttechnisch übergewichtig, also die 10% schwersten Kinder sind sozusagen übergewichtig. Und ab dem 97. Perzentil, also die oberen 3%, sind dann adipös. Das war die Grundeinteilung. Und an der orientieren wir uns. Mit der können wir die aktuellen Daten dann vergleichen und entsprechend einordnen.
Das heißt, man kann eigentlich gar nicht über Körpergröße und Gewicht schon mal per se sagen, okay, das Kind ist jetzt übergewichtig, sondern es kommt immer auf quasi die Gesamtheit der Kinder an und dann auf die oberen 10%.
Ja, das ist die Vergleichsstichprobe, die ursprüngliche. Die ist aus dem Jahr 2000, 2003. Und wenn wir jetzt im Jahr 2025 Kinder untersuchen, dann haben die ihre Gewichtswerte und ihre Größe. Dann können wir sie einordnen. Das heißt, wie viel Prozent würden in die obersten 10% damals fallen? Und da sehen wir natürlich, dass heute mehr Kinder übergewichtig sind. Je nach Studie, die wir heranziehen, in Deutschland 15 bis 20% der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig. Und weltweit ist das Thema explodiert. Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Weltweit ist es explodiert, hat sich fast verdoppelt der Anteil der Kinder und Jugendlichen. Gibt es eine aktuelle Studie von Baird und Kollegen aus diesem Jahr, die zeigen eine Verdopplung von Kindern und Jugendlichen weltweit im Bereich des Übergewichtes.
Und wenn ich die Zahlen richtig verstanden habe, dann sind Kinder, die unter Adipositas leiden, in dieser Gruppe, dann ist das auch nochmal deutlich nach oben gegangen.
Diese Gruppe hat sich ungefähr verdoppelt, also im Jahr 2001, aus der Zeit stammen die Grundmeier-Hausschild-Daten für Deutschland, lag das bei 3% per Definitionem. Heute sind wir wahrscheinlich ungefähr bei der doppelnden Zahl, 6-7% der Kinder, die tatsächlich adipös sind, also krankhaft übergewichtig.
Was würden Sie denn sagen, sind die häufigsten Ursachen für Adipositas bei Kindern?
Also die häufigsten Ursachen sind eben Bewegungsmangel und zu viel Energiezufuhr und bei der Energiezufuhr vor allem das Thema süße Getränke. Gerade bei Kindern und Jugendlichen extremes Problem, gesüßte Getränke. So viel können die gar nicht essen, was sie da an Kalorien zuführen mit dem Zucker, der in den Getränken drin ist. Also von daher gesehen, sicherlich die Süßgetränke sind mit das größte Problem bei den Kindern und die fehlende Alltagsbewegung. Ich sage ganz bewusst Alltagsbewegung, weil wenn wir uns angucken, haben wir fast eine paradoxe Situation. Es waren noch nie so viele Kinder im Sportverein, es haben noch nie so viele Kinder Wettkampfsport gemacht. Wir können doch sagen, es ist alles gut. Was hat sich verändert? Es hat sich die Alltagsbewegung verändert. Wir haben weniger Alltagsbewegung, wir haben weniger Kinder, es erreichen gerade mal 20% der Kinder und Jugendlichen ungefähr die Bewegungsempfehlungen der WHO und die liegen bei 1 Stunde pro Tag, also 1 Stunde körperliche Aktivität pro Tag. Die Latte ist gar nicht so hoch. Aber
was heißt denn körperliche Aktivität?
Körperliche Aktivität heißt, das geht gar nicht nur um Sport, sondern es geht auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren oder intensiver spielen. Ein wichtiges qualitatives Kriterium dabei ist, dass ich ein bisschen zumindest ins Schwitzen komme, dass ich außer Atem komme, dass ich also so eine gewisse Intensität der Bewegung habe. Das ist ganz entscheidend dafür. Und da sollte es 1 Stunde mindestens pro Tag sein und das erreichen. Wir haben jetzt gerade wieder aktuelle Daten, ungefähr 20% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland.
Das ist ja schon erschreckend eigentlich. Welche langfristigen gesundheitlichen Folgen hat denn Adipositas für Kinder?
Leider Gottes steigen Kinder damit häufig auch in eine Negativspirale ein. Gesundheitliche Negativspirale. Natürlich auf der einen Seite körperlich. Das Risiko erhöht sich für Diabetes mellitus, für andere Stoffwechselerkrankungen. Auf der körperlichen Ebene viele Folgeerkrankungen. Es geht ja bis zum Stütz- und Bewegungsapparat. Sie können sich überlegen, wenn Sie 1,70 Meter groß sind und 100 Kilo wiegen, dann haben Sie eine viel größere Belastung auf Ihren Gelenken, auf dem Stützapparat.
Herzkreislauf.
Alles, also von daher gesehen, es fällt Ihnen alles schwerer. Es fällt Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen eine zusätzliche Last tragen, die Sie jeden Tag mit sich schleppen, in jedem Moment. Und auf der anderen Seite gibt es auch eine Reihe von Studien, die zeigen, dass auch psychosoziale Störungen einhergehen. Manchmal ist nicht so ganz klar, was ist Henne und Ei, also was ist Ursache, ist Übergewicht Ergebnis von psychischen Problemen oder ist es die Ursache dafür, die Kausalität?
Wahrscheinlich beides am Ende.
Beides
oder?
Am Ende genommen, bedingen sich die zwei Prozesse so ein Stück weit gegenseitig. Also es entsteht so eine negative Spirale. Ich habe ein schlechteres Körperbild, ein schlechteres Selbstbild von mir. Ich ziehe mich zurück. Wir sehen ganz deutlich, dass übergewichtige Kinder häufig mehr Depressionen haben. Und es hat was mit dem inneren Rückzug, mit dem sich nicht zeigen wollen zu tun. Und verstärkt sich dann auch teilweise im Sozialverhalten, dass sie sich auch zurückziehen aus Gruppen. Also von daher gesehen, wir haben nicht nur eine körperliche Seite dieser Facette, sondern wir haben natürlich ganz starke auch psychosoziale Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt, wenn wir über das Thema sprechen.
Welchen Einfluss, würden Sie sagen, haben die sozialen Medien, Beispiel jetzt Instagram, TikTok, also die auch wirklich sehr, sehr stark genutzt werden von den jungen Leuten, auf Körperbild und auf das Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen?
Also ich will es nicht verteufeln. Also ich sag mal, ich kann jetzt heute nicht hierher gehen und sagen, ach ganz schlimm, die bösen Medien, das wäre zu einfach. So kurz kann man das nicht betrachten, sondern wir haben das Problem und da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie wir das Thema einfangen können, dass natürlich fragwürdige Körperbilder transportiert werden, dass die Inszenierung von Menschen im Internet dann auch mit Hilfe von Technik geschönt ist.
Und also Photoshops, Filter, Photoshops, alles Mögliche.
Körperbilder, also einfach Menschenbilder, die gar nicht erreichbar sind, die unwirklich sind, die künstlich sind. Und wir haben natürlich momentan eine Riesenbewegung, und die geht über die ganze Lebensspanne, die Optimierung des Menschen das Enhancement, das immer mehr erweitern wollen und das steigern wollen. Und das hängt natürlich auch viele ab und führt gerade dazu, dass natürlich Kinder und Jugendliche denken, ich bin diesem Ideal nicht gewachsen. Ich mache mal ein Beispiel, gerade Mädchen haben damit häufig noch größeres Problem. Wir stellen zum Beispiel jetzt gerade bei unseren aktuellen Daten aus der Momo-Studie fest, dass bei Mädchen so zwischen 11 und 13 das Thema Untergewicht fast so ein großes Problem ist wie Übergewicht. Auf gut Deutsch, sie eifern einem Schönheitsideal nach, sie machen spezielle Ernährungsgewohnheiten, Diäten, um diesem Bild gerecht zu werden. Und das führt zu einem riesigen psychischen Druck, der häufig dann sogar gar nicht kommuniziert wird, weil er nur in der virtuellen Welt stattfindet. Und das sind natürlich Riesenthemen, die negativ sind. Auf der anderen Seite, vielleicht auch mal die positive Seite, wir haben auch festgestellt, wir machen auch digitale Interventionsprogramme, um die Kinder dort abzuholen, wo sie sind. Was nützt es, das zu verteufeln? Wir müssen in die Welt gehen, in die Realität der Kinder, müssen sie dort abholen. Und sehen auch, dass man so mit digitalen Bewegungsprogrammen teilweise auch Kinder erreichen kann, die man mit normalen Vereinsangeboten leider gar nicht erreicht. Also dieses Zuhause-Trainieren vielleicht in eigenen vier Wänden mit dem digitalen Avatar, der einem anleitet sozusagen, wo ich mich nicht anderen präsentieren muss, spielt für manche Zielgruppe, übrigens gerade für übergewichtige Kinder, ist es durchaus ein Thema. Die wollen sich teilweise nicht so präsentieren. Und dann ist so dieses Home-Fitness in den eigenen vier Wänden, vielleicht auch im geschützten Bereich, für einige sogar der Einstieg in mehr Bewegung.
Was eignet sich denn besonders gut, um Kinder wieder so die Freude an der Bewegung zu vermitteln?
Ich würde einen Schritt weiter vorne anfangen wollen. Und nämlich, wir müssen gesellschaftlich verhindern, dass die Kinder überhaupt in die Situation kommen. Wir müssen sie besser schützen. Was meine ich damit? Wir brauchen dringend tatsächlich sowas wie eine Zuckersteuer und gesetzliche Regelungen für dieses Thema. Wir bräuchten eigentlich genauso ein Gesetz, für, dass jedes Kind ein Recht auf eine Stunde Bewegung am Tag hat. Also wir wissen, dass das Minimum ist, das notwendig ist. Und wir haben aber keine, ich nenne es mal politische Handhabe, zu sagen, wir müssen diese tägliche Sportstunde beispielsweise haben, wo wir alle wissen, die wäre sinnvoll. Ja, aber die konkurriert mit vielen anderen Interessen. Unsere Daten zeigen, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70% aus einem übergewichtigen Kind dann ein übergewichtiger Erwachsener wird.
Wie kriegen wir es denn hin, dann trotzdem mit Bewegungsangeboten die Kinder wieder, ich sage jetzt mal, den Spaß an Bewegung zu vermitteln? Was würden Sie da empfehlen?
Also das muss man Kindern gar nicht vermitteln. Weil Kinder haben eigentlich Spaß an Bewegung. Wir erziehen in Bewegung von Anfang an ab. Das geht eigentlich los im Kindergarten, im Elternhaus. Ruhig sitzen, still sitzen, beim Essen. Und wir erziehen eigentlich systematisch in eine Sitzgesellschaft. Wir sind eine klassische Sitzgesellschaft. Und dieses Denken müsste einfach, da müsste der Schalter umgekippt werden. Also sagen wir, werden zu einer Bewegungsgesellschaft. Wir müssen uns bewegen. Warum müssen wir es überhaupt? Ehrlich gesagt, die Frage haben wir noch gar nicht diskutiert, fällt mir gerade aus. Ja, unser genetisches Programm ist immer noch der Jäger und Sammler. Die technische Entwicklung hat sich weiterentwickelt, aber unsere gesamte Körperaufbau und die Prozesse, die bei uns ablaufen, wir sind immer noch darauf ausgelegt, eigentlich jeden Tag können wir gut 10 bis 20 Kilometer laufen. Das sollten wir auch tun, um unseren Stoffwechsel. Also da kommen auch teilweise die 10.000 oder manchmal auch nur 5.000 Schritte pro Tag her. Dass man sagt, unser System braucht Bewegung, um sich überhaupt gesund zu entwickeln oder im Erwachsenenalter dann gesund zu bleiben, weil die Stoffwechselprozesse davon abhängig sind und auch die Qualität der Stoffwechselprozesse, die Aufbauprozesse von Muskulatur, Skelettsystem. Also wir brauchen Bewegung. Bewegung ist der Schlüssel. Bei Kindern ist es wichtig, dass man natürlich sie positiv fördert und sie dort abholt, was sie interessiert. Das heißt, sie müssen die Motive von Kindern kennen. Es gibt natürlich eine gewisse Gruppe, die sind sehr leistungsorientiert, bewegen sich aufgrund des Leistungsmotivs. Andere Kinder sind eher im sozialen Miteinander interessiert und bewegen sich, weil ihre Freunde sich bewegen. Was heißt das für die Umsetzung? Wir haben lange Jahre auch einen Sportunterricht gehabt, der sehr in Richtung Leistung orientiert war. Heute moderner Sportunterricht, der ist mehr perspektivisch, der versucht Fitnessförderung, Gesundheitsperspektive, Leistungsperspektive, den Kindern einfach eine Möglichkeit zu geben, die Aspekte auszusuchen, die für sie relevant sind, um dann möglichst viele zu erreichen. Um dieses Ziel, lebenslanges Bewegen, lebenslanges Sport treiben, für mehr Kinder zu ermöglichen. Wir haben lange Zeit auch so dieses Thema gehabt, jeder soll alles so ein bisschen ausprobieren. Das ist auch sinnvoll. Aber wir haben festgestellt aus Studien, dass wir auch gucken müssen, dass Kinder etwas können. Also das ist in den letzten Jahren eher in den Hintergrund gerückt, aber es gibt jetzt gerade ein paar ganz aktuelle Studien, die zeigen sehr genau, Kinder bleiben eher bei einer Aktivität, wenn sie auch irgendwas können.
Ja, was mehr Spaß macht, ja, Erfolgserlebnisse weil, sieht genau, wahrscheinlich so. Ne?
Genau. Also. Und das ist wichtig und da sind wir auch bei den Eltern. Kinder neigen dazu natürlich auch mal schnell zu sagen, ach Gott, macht keinen Spaß, macht lieber was anderes oder gar nichts. Und Eltern haben für mich die ganz wichtige Rolle, dass sie zum einen Vorbild sind, selber in ihrem Aktivitätsverhalten. Es bringt relativ wenig zu sagen, ich sitze auf der Couch und sage zum Kind, geh raus und spielen, weil das ist ja gesund für dich. Und ich sitze auf der Couch und trinke mein Bier und sitze vorm Fernseher. Also das sind Eltern ganz wichtig. Das zeigen auch Studien, die wir gemacht haben, dass also das Elternverhalten für das Kindverhalten ganz wichtig ist, vor allem für die Gruppe unter 11 Jahren. Dann ab 12 muss man sagen, da müssen die Kinder dann schon die richtigen Freunde haben, würde ich jetzt mal sagen, die sich schon bewegen, weil da ist die sogenannte Peer Group, die Freundesgruppe dann entscheiden. Wie sind die auch aktiv, sind die auch unterwegs, was machen die? Wenn jemand in so einer Gruppe ist, dann wird er eher auf die Dauer sich bewegen, wie wenn er in einer Gruppe ist, wo nur gechillt wird, wie man das so schön sagen würde.
Noch eine kurze Frage zu den Eltern, und zwar Vorleben, haben Sie gerade gesagt, ne? Also vielleicht auch mit den Kindern zusammen Sport machen. Ich stelle es mir aber auch, ich sage es mal, schwierig vor, dass ohne Druck irgendwie, also ohne, dass man da Druck irgendwie aufbaut und Scham auslöst, irgendwie sowas. Gibt's da noch mal einen Tipp, den Sie vielleicht für die Eltern haben?
Also wichtig ist der Motivcheck, das, was ich vorhin gesagt habe. Motivcheck heißt tatsächlich zu wissen, was macht denn das Kind gern? Also zu sagen, du musst schwimmen gehen, wenn ich Wasser hasse und kaltes Wasser hasse und nur weil die Mama gern schwimmt, ist das vielleicht nicht der richtige Weg. Also ich muss wissen, was macht ein Kind gerne. Und dann muss ich es natürlich auch positiv verstärken. Ich muss mich dafür interessieren, was es tut. Also so nach dem Motto, ich gebe die Kinder ab und hole sie wieder. Das ist kein guter Zugang, sondern ich muss fragen, was war denn, was hast du vielleicht heute Neues gelernt? Was hat dir denn besonders viel Spaß gemacht? Ich muss Interesse dran zeigen, zum einen. Und deswegen haben wir in dem Bereich leider auch häufig auch einen Sozialgradienten. Ich muss auch Ressourcen zur Verfügung stellen, indem ich Kinder vielleicht mal irgendwo hinbringe, mit ihnen mitgehe. Ich muss zumindest zeitliche Ressourcen.
Kostet Zeit, kostet genau, Geld kostet teilweise.
Zeit. Ja. Zumindest Zeit kostet es. Und manchmal auch Geld. Deswegen haben wir da auch häufig eben so einen gewissen Sozialgradienten drin, dass es da Unterschiede gibt. Aber das muss man investieren. Es geht vom gemeinsamen Spielen, Bewegen, Laufen, zur Schule bringen mit dem Fahrrad oder gemeinsam dahin fahren oder der Walking-Bus mit den Kindern dahin zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt keine Ausreden für Eltern.
Wenn wir uns, ich sage es mal, in 5 bis 10 Jahren wieder zusammensetzen und wieder über das Thema Adipositas bei Kindern sprechen, wo stehen wir dann?
Es gibt verschiedene Szenarien, aber ich glaube, die ganze Entwicklung, auch getrieben durch das Thema planetare Gesundheit, also was machen wir für unseren Planeten, Nachhaltigkeit, kommen so Themen wie aktiver Transport, aktive körperliche Mobilität, die werden immer wichtiger werden. Von daher gesehen glaube ich schon, dass wir eine aktivere Gesellschaft werden. Ich glaube auch, dass wir von dem Zuckerthema und Übergewichtsthema ein bisschen runterkommen. Nichtsdestotrotz wird es immer eine Herausforderung bleiben. Also es wird nicht so sein, dass alle Themen weg sind, sondern wir müssen als Gesellschaft, so wie wir jetzt auch gesagt haben, wir müssen ein paar Schwerpunkte setzen, auch in der politischen Agenda. Also wenn das, wenn the Land Baden-Württemberg Bewegungsland werden möchte, dann heißt es aber, ich muss mehr investieren in Lehrerausbildung, ich muss genügend Sportlehrer haben, ich muss genügend Möglichkeiten haben, weil nur in den Bildungsinstitutionen erreiche ich sie.
Also da liegen noch viele Baustellen, viele Herausforderungen vor uns, aber ich gucke jetzt ein bisschen positiver in die Zukunft, was das angeht. Professor Wolf, vielen, vielen Dank Ihnen. Dankeschön.
Gerne geschehen.
Die Ursachen von massivem Übergewicht, die sind vielschichtig, wie Professor Woll gerade gesagt hat. Aber klar ist, Social Media ist doppelt schlimm. Auf der einen Seite verbringen Kinder und Jugendliche viel Zeit am Handy und bewegen sich deutlich weniger als noch vor 10, 15 Jahren. Und gleichzeitig kriegen sie über Instagram und TikTok gefakte und gefotoshoppte Körper präsentiert, die eigene Wahrnehmung total verzerren und das auch noch im Sekundentakt. Jetzt geht's für mich über die A8 nach Ulm. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt 2 Stunden im Auto sitze. Ich muss das Gespräch erstmal sacken lassen. Mit Professor Wabitsch von der Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm will ich über Ernährung sprechen. Die ist nämlich zentral. Mein Basketball-Jugendtrainer, der hat früher mal gesagt, you can't outwork a bad diet. Du kannst also eine schlechte Ernährung nicht durch Training kompensieren. Und wenn sich das Gewicht also langfristig auf einem gesunden Level einpendeln soll, dann müssen beim Essen die Stellschrauben angepasst werden. So, ich bin jetzt in Ulm angekommen. Frauensteige 14 ist die Adresse. Haus 18, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Professor Wabitsch hat gemeint, das Erdgeschoss, der Eingang, der ist offen. Da bin ich jetzt gerade rein. Jetzt geht's Treppenhaus nach oben ins erste OG. Und da hat er gesagt, soll ich einfach kurz klingeln? Und dann können wir uns direkt zum Gespräch setzen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Jetzt 13 Uhr, also zeitlich bin ich auch ganz gut drin. Das sollte eigentlich passen.
Guten Tag, Herr Hoffmann.
Professor Wabitsch, hallo. Herr Professor Wabitsch, eine Ihrer Thesen ist, dass Adipositas stark biologisch geprägt sei. Was bedeutet das genau, stark biologisch geprägt?
Das bedeutet, dass Adipositas ein Ausdruck ist einer Fehlregulation der Körperfettmasse, die im Wesentlichen durch biologische, hormonelle Faktoren ausgelöst wird. Adipositas ist kein Versagen der Willenskraft, es ist auch kein Resultat von Bequemlichkeit. Adipositas ist auch keine Überernährung, sondern es ist eine über das normale Maß hinausgehende Vermehrung der Körperfettmasse.
Bedeutet das dann quasi, dass es hormonelle Schwankungen da auch nochmal gibt und dass die Genetik da eine besondere Rolle spielt?
Die biologische Grundlage der Adipositas besteht aus den Erbinformationen und den Lebensbedingungen, unter denen die Kinder heute aufwachsen. Also wenn ich eine bestimmte Anlage habe, dann werde ich immer schlank bleiben, egal ob ich jetzt in Äthiopien lebe und mich jeden Tag 10 Kilometer bewegen muss, weil ich sonst nichts zu essen habe, oder ob ich in USA lebe, wo ich so mitten in der Fastfood-Kette eigentlich gar nichts mehr tun muss, nur noch den Mund aufmachen muss. Da gibt es Menschen, die immer schlank bleiben und andere, die je nachdem, wenn ich jetzt auf die Kinder mich beziehe, wie die Kinder aufwachsen, wo sie aufwachsen, dann ganz, ganz deutlich an Fettmasse zunehmen. Das hängt ab von der Lebensbedingung, also wo Kinder aufwachsen, wo sie leben, und es hängt ab von der genetischen Anlage.
In welchem Stigma sind dann stark übergewichtige Kinder konfrontiert? Also was macht es mit den Kindern?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn nicht sogar das Allerwichtigste. Wenn wir über Adipositas bei Kindern sprechen, dann ist es die Stigmatisierung, die diese jungen Menschen in unserer Gesellschaft erfahren, und auch die Diskriminierung. Beides trägt zum Leidensdruck und zum Krankheitsbelastung mit bei. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kinder, Schulkinder, die eine Adipositas haben, die mit Adipositas leben, eine vergleichbare schlechte Lebensqualität haben wie ein Kind, das in einer onkologischen Abteilung mit einer Krebserkrankung behandelt wird.
Okay.
Da gibt es Daten dazu, das kann man objektiv feststellen mit Fragebögen. Das weiß kaum jemand und man bekommt das auch nur raus, jetzt ohne Fragebogen, wenn man sich Zeit nimmt und mit den Kindern auch spricht und mit den Jugendlichen spricht, möglichst ohne die Eltern eine Zeit lang, dann sieht man, wie schwer die leiden unter ihrer Adipositas. Und das fängt an in der sozialen Gruppe, Kindergarten schon, in der Schule und dann auch in der eigenen Familie. Wie oft wird da am Abend gesagt, ess noch so viel? Hast du dich heute schon bewegt? Und was machst du mit deinem Taschengeld? Und jetzt sitzt du schon wieder vor dem Bildschirm, geh doch mal raus. Und das machen die eigenen Eltern. Und es wird, die Lehrer werden es machen, die Sportlehrer, die Gesellschaft insgesamt, wenn dann so Kinder in der Stadt sind, wie wird auf sie geschaut, wie schnell ist man mit einem Urteil da und dann letztlich auch wir selber im medizinischen System. Ich schließe die Krankenkassen mit ein und ich denke, dass die AOK ist der Vorreiter und wird sowas auch unterstützen. Wir alle müssen Obacht geben, dass wir fair auf der Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse mit diesen Kindern umgehen und Adipositas als chronische Krankheit sehen. Mhm. Das ist kein Risikofaktor. Es ist eine Krankheit, die auf der Basis einer Fehlregulation der Körperfettmasse entsteht und die ihrerseits zu Folgekrankheiten führt. Aber Adipositas selber ist schon bei Kindern eine chronische Krankheit, die als solches auch diagnostiziert und behandelt werden soll.
Jetzt hatten Sie gerade das Beispiel von dem Abendessen. Familie sitzt da und dann sagen vielleicht die Eltern, ach, ess jetzt nicht so viel oder iss nicht so viel. Wie oder welche Rolle spielt denn, ich sage es mal, familiäre Vorbilder auch in Bezug auf Essverhalten? Weil ich habe jetzt in der Recherche zum Beispiel gesehen, dass es sehr oft auch ist, dass die Eltern bereits übergewichtig sind und dann übergewichtige oder adipöse Kinder dann auch zum Beispiel an dem Tisch sitzen und mitessen. Und da gleich noch diese Gegenfrage angestellt, wie oft ist es so, dass die Eltern oder die anderen in der Familie normalgewichtig sind und dann eins der Kinder vielleicht adipös ist?
Eine kleine Anmerkung, wir sprechen nicht von adipösen Kindern, sondern wir nehmen People's First Language oder besser noch Patients' First Language. Mhm. Das heißt, ich nehme keine Begriffe, die ein Urteil implementieren, sondern ich spreche von Kindern, die mit Adipositas leben.
Mhm. Okay.
Weil die andere Formulierung oder etliche andere Formulierungen haben eben gleich wieder das Stigma. Die Familie, ja, auch da gilt es zunächst, die Biologie wieder zu beachten. Und da ist es so, dass die Anlage, die zu einer Fehlfunktion der Körperfettmassenregulation führt, natürlich auch bei den Eltern bestehen kann. Und wenn beide Eltern betroffen sind, das sich sogar bei einem Kind dann verstärken kann. Das sind dann wieder biologische oder sogar angeborene Faktoren. Und dann ist es natürlich der Lebensstil in einer Familie. Und jetzt kommen wir auf das zu sprechen, was die Umgebung betrifft, unter denen Kinder aufwachsen. Und das ist natürlich zunächst die Familie. Wie wird in der Familie der Alltag gestaltet? Wie viel Raum ist da für Gespräche, für Interaktion? Wie viel Raum ist da für Bewegung? Und wie wird die Ernährung gestaltet in einer Familie? Das ist natürlich das A und das O. Und wir wissen, dass wir im Rahmen dieser starken biologischen Regulation der Körperfettmasse doch einen Teil selber verantworten und beeinflussen können. Und das ist der Lebensstil. Und wenn wir von Lebensstil sprechen in Bezug auf Adipositas, dann ist ein kleiner Teil durch das Individuum, durch die Familie veränderbar. Und der sehr weit größere Teil, das ist unsere Gesellschaft, ist nicht veränderbar durch das Individuum, auch nicht durch den Arzt. Ich spreche von den Radwegen, die wir nicht haben, von den sicheren Schulwegen. Ich spreche von den fehlenden Bewegungs- und Sportstunden in der Schule. Ich spreche von den Nahrungsmittelangeboten an den Schulen. Ich spreche von der Werbung, die vor allem an Kinder und Familien gerichtet wird, die natürlich fördernd ist für die Entstehung von Adipositas. Die Dinge, die können wir alle nicht beeinflussen, auch die Preise nicht, die wir bezahlen, wenn wir einkaufen gehen. Gesunde Nahrung ist teurer als ungesunde Nahrung. Und das alles können wir nicht beeinflussen, aber wir können beeinflussen, was am Abendessen, im Wohnzimmer oder im Esszimmer, in der Küche auf den Tisch kommt. Und das ist ja auch das Ziel der Lebensstilprogramme, sprich Obeldix oder andere Programme, die wir anbieten. Da wollen wir genau dort ran. Wir wollen an diese kleinen Teil, den wir beeinflussen können, da wollen wir die Familien so fit machen, dass sie das auch im Alltag umsetzen können.
Die AOK Baden-Württemberg übernimmt ja die Kosten für dieses Schulungsprogramm auch. Was hat es denn genau mit Obeldix auf sich? Ja. Was ist es genau für ein Programm?
Ja. Also es ist ein Name für ein Schulungsprogramm, für ein verhaltenstherapeutisch basiertes Interventionsprogramm für Kinder, die mit Adipositas leben und deren Familien. Es ist ein evidenzbasiertes Programm, das heißt, es basiert auf kontrollierten, randomisierten Studien. Das heißt, wir wissen, die einzelnen Elemente, die wir einbauen in dem Programm, die sind geprüft in einer klinischen Studie, wie ein Medikament. Mhm. Also wir wissen, die sind wirksam in der Summe. Wir wissen auch was über die Zeit, die wir brauchen. Also es reichen jetzt zum Beispiel keine 5 Termine für Ernährungsberatung, sondern es muss immer ein kombiniertes Programm sein mit Bewegungsberatung, Ernährungsberatung, Gruppen, die zusammenkommen für Bewegung, gemeinsames Kochen, Elternschulung, psychologische Unterstützung. Das alles ist Teil des Programms und wir brauchen mindestens ein halbes Jahr, besser ein Jahr an Dauer, um eine nachhaltige Veränderung des Lebensstils in einer Familie zu bewirken. Es ist also da gibt es eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Deswegen ist das Programm auch ziemlich aufwendig. Es sind also viele Termine, 1 bis 2 pro Woche. Und dieses Programm dürfen wir schon viele Jahre hier anbieten, dank der offenen Tür, die wir bei der AOK Baden-Württemberg haben. Die waren die ersten. Andere sind danach gezogen, dieses Programm zu finanzieren außerhalb des Budgets einer Klinik. Das ist auch wichtig zu bemerken. Das heißt, die Krankenkasse unterstützt, finanziert ein wirksames Programm, das wir hier anbieten dürfen hier in Ulm.
Wirtschaftliche Faktoren bei der Entstehung von Adipositas, ja. Wie hoch sind die?
Ja, ist es schon so, dass wenn wir zum Beispiel hier unser Programm anbieten, die Mama, die berufstätig ist, kein Auto hat und 20 Kilometer weg wohnt von unserem Zentrum, sagt, sie kann leider an diesem Programm mit ihrer Tochter nicht teilnehmen, weil sie wird es nicht schaffen, 2-mal die Woche hierher zu kommen und ihre Tochter herzubringen und sie wieder abzuholen. Also ganz einfach, ganz praktische Dinge, wo man erkennt, dass da große Barrieren sind, wenn ich nicht so viel Geld habe und wenn ich es nicht so leicht habe im Leben. Das ist nur ein Beispiel. Und die Auswahl der Nahrung ist auch so. Also viele Eltern haben keine Zeit zu kochen oder nehmen sich nicht die Zeit, in Klammern gesetzt. Aber ich glaube, es gibt auch wirklich viele, die keine Zeit haben. Die können nicht auf den Markt gehen am Mittwochnachmittag, weil sie da arbeiten müssen. Und die können auch nicht am Abend eine Stunde lang Gemüse schneiden und es zubereiten, dass es dann schmackhaft ist und auf den Tisch kommt, sondern die müssen halt tatsächlich in den Supermarkt gehen und kurz vor der Heimkehr mal schnell ein Fertigprodukt kaufen, die in der Regel alle nicht zu empfehlen sind und es dann auf den Tisch bringen. Ganz praktische Dinge. Also insofern legt sich das einem nahe, dass da eine Kausalität vorliegt. Und dann das Umsetzen und das Erreichen eines komplett neuen Lebensstils, der muss grundlegend verändert werden. Also da muss 1 Stunde Bewegung am Tag rein. Da muss die Nahrung komplett umgestellt werden. Da muss auch der Fernseher am besten verkauft werden. Das ist sehr wirksam übrigens. Und das sind alles so Maßnahmen, die dann bestimmte Familien, weil sie so viele andere Baustellen haben, einfach die Kraft dazu nicht haben. Und da kommen dann tatsächlich die neuen Medikamente in Frage und ins Spiel, von denen wir wissen, dass sie genau dort ansetzen, nämlich im Hypothalamus, auf dieser Regulationsebene, wo Hunger, Sättigung, Energiehomöostase, Fettmasse gesteuert werden. Und wenn es möglich sein wird, in ein paar Jahren für ausgewählte Kinder und Jugendlichen diese Medikamente einzusetzen, dann können wir auch solchen Kindern helfen. Mhm. Weil dann können wir sehr früh, dort, wo letztlich die Entscheidung getroffen wird, wie hoch meine Fettmasse ist, sehr früh ansetzen und das, was die Lebensbedingungen leider bei vielen auslösen, können wir gegenregulieren, durch ein Medikament, das relativ gut verträglich ist.
Wenn wir jetzt genau über solche Kinder sprechen, die sind ja in so einem Teufelskreis eigentlich drin. Und da ist ja, ich sage jetzt mal, Frustessen oder emotionales Essen spielt ja da auch eine große Rolle. Wie kann man da diesen Umgang lernen oder wie kommt man aus diesem Teufelskreis wieder raus?
Das ist schon Teil auch des Programms. Das Programm wird ja im Wesentlichen in Gruppen durchgeführt und bei den Kindern, wo wir dann so Frustessen oder auch emotionales Essen feststellen, bis hin zum Binge-Eating, da haben wir dann Einzeltermine, auch mit der Psychologin, die bei uns im Team arbeitet, um auch hier wieder verhaltenstherapeutisch Wege zu finden, wie in solchen Situationen ein gewisser Schutz aufgebaut werden kann und Prävention betrieben werden kann. Was immer funktioniert, ist Schuhe anziehen, Jacke anziehen und raus in die frische Luft und halt nicht alleine, sondern mit einem Kumpel oder mit Papa, Mama Fußball spielen oder tanzen gehen.
Wie sieht denn konkret eine ausgewogene, eine gesunde Ernährung für Kinder aus?
Also viel frische Produkte, viel Gemüse, viel Obst. Bei den Getränken möglichst Getränke ohne Energie drin, möglichst auch Getränke, die nicht Süßstoffe enthalten, weil der süße Geschmack indirekt den Mehrverzehr von Energie auslösen kann. Das
also
geht auch übers Gehirn.
Ungesüßten Tee, Wasser, sowas genau. In die Richtung.
Aber durchaus mit Aroma drin, also Zitrone drin, Kräuter drin und dann alles, was kohlenhydratbasiert ist, bei den Kohlenhydraten darauf achten, dass möglichst viel Ballaststoffe drin sind. Möglichst ein hoher Anteil an Eiweiß in der Ernährung, weil Eiweiß sättigend wirkt. Das sind so ein paar Empfehlungen, ohne dass ich jetzt Rezepte vorlese.
Wie lässt sich denn, ich sage es mal, ein gesundes Essverhalten in einem Alltag von einer Familie integrieren? Welche Rolle spielen feste Zeiten zum Beispiel, Rituale dabei, gerade auch für die Kinder?
Ja, das ist nochmal ein wichtiges Stichwort, dass wir Menschen alle und die Kinder vor allem Rituale brauchen und einen festen Rhythmus. Das hilft sehr, sehr viel. Das wissen wir von unseren Kindern, die mit Diabetes leben, die, wenn die einen guten Rhythmus haben, dann kriegen die super tolle Blutzuckerkontrollen hin. Alles, was den Rhythmus durcheinander bringt, bringt auch den Blutzucker durcheinander. Und so ist mit der gesunden Ernährung Lebensstil ist es letztlich auch, wenn ich einen geregelten Tagesablauf habe und gemeinsam am Tisch mit anderen zusammen mir Zeit nehme für das Essen ohne Medien, dann trägt es sicher dazu bei, das Gewicht besser kontrollieren zu können.
Professor Wabitsch, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Danke für das Interview.
Kinder haben einen angeborenen Bewegungsdrang und wenn wir sie nicht zum permanenten Sitzen erziehen, dann ist schon einiges geholfen, wie Professor Woll sagt. Und eine Stunde Alltagsbewegung pro Tag als Minimumziel, wie es die WHO empfiehlt, das sollte doch eigentlich drin sein, gerade wenn der Spaß an der Bewegung zum Beispiel durch qualifizierten Sportunterricht oder durch die Eltern, die als Vorbildfunktion wirken können, vermittelt werden kann. Was mir bei Professor Wabitsch wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist die These, dass Adipositas stark biologisch geprägt ist. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Wie geht's euch denn nach der Folge? Habt ihr selbst auch mit Übergewicht zu tun oder fühlt euch unwohl? Oder habt ihr Kinder, die mit Adipositas zu kämpfen haben? Nutzt gerne mal die Kommentarfunktion, um euch hier auszutauschen. In den Shownotes gibt's natürlich auch wieder Tipps von unseren beiden Experten. Schaut da gerne mal rein. Hier gibt's auch Infos, die in den Gesprächen vielleicht etwas zu kurz gekommen sind. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, gerne eine DM bei Instagram an uns schicken. Ihr findet uns über @gesundnah. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren und weiterempfehlen. Und wenn ihr noch eine Bewertung da lassen möchtet, dann sagen wir natürlich auch nicht nein. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.